Ich bin echt gut im Beobachten von den Dingen, die passieren. Ich schaue wahnsinnig gern zu oder höre gern zu oder beobachte, was so stattfindet, auch in mir oder eben um mich rum.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge von Freigeistern. Wir haben uns ja jetzt ganz schön lange nicht gehört, nämlich genau genommen 4 Wochen. Einerseits hoffe ich, ihr habt es überhaupt nicht gemerkt, weil ihr vielleicht genauso beschäftigt wart wie ich. Andererseits hoffe ich natürlich, ihr habt es schon gemerkt und habt Freigeistern vermisst. Ich war einfach zusammen mit dem Dauerregen vor dem Fenster ein bisschen abgesoffen in sehr viel Arbeit, in sehr viel schöner Arbeit, denn da war tatsächlich der Endspurt für mein neues Buch. Das wird Bücherliebe heißen und demnächst im Thienemann Verlag erscheinen. Die Bücherliebe, eine Spielwiese, die euch hoffentlich zum Selbermachen animiert. Die Bücherliebe, in der es ums Lesen gehen wird, was daran so toll ist, aber genauso darum, was passiert, wenn man das vielleicht nicht kann. Es gibt also die guten Seiten und die schwierigeren Seiten. Es kommen sehr viele Menschen zu Wort. Es ist ein buntes Buch, das euch zum Lesen verführen möge. So. Das war jetzt der eine Jubelblock. Der andere Grund für mein Jubeln, der ist mindestens so groß, denn am Donnerstag, 4. Juli 2024, feiern wir auf den Tag genau unser Freigeistern-Jubiläum. Stellt euch vor, dann sind wir seit 4 Jahren zu hören. An jenem Donnerstag vor 4 Jahren, am 4. Juli 2020 ging's los mit der ersten Folge. Ich hätte nicht zu hoffen gewagt, dass wir das so lange durchhalten und dass das so ein Glücksprojekt, so eine Podcast-Liebe werden wird. Ich mache das natürlich nicht allein. Da seid ihr die ZuhörerInnen. Da sind meine Gäste, die so bereichern jedes Mal, wenn sie hier sind. Da sind die Gespräche, da sind die Lesen und Lesen lassen mit all den tollen Büchern und, wie ihr wisst, manchmal auch verrissen. Da ist die Liebe zum Lesen und die Liebe zum Sprechen über Leseerfahrungen, die es jetzt schon 4 Jahre lang gibt. Ich habe gerade gesagt, ich bin natürlich nicht allein damit. Ihr seid da, die Gäste sind da und German Wahnsinn ist da. Ohne euch, meine lieben German Wahnsinnigen, würde das niemals gehen. Und darum möchte ich auch euch so sehr danken, da oben im Norden in Hamburg. Ich danke Rabea und Simon für die großartige Zusammenarbeit, die sich so überhaupt nicht nach Arbeit anfühlt. Ich danke Dominik für die Aufnahmen und fürs Schneiden und allen anderen, die sonst aufnehmen und schneiden natürlich auch. Und ich danke vor allem und immer dir, liebster Edo, denn du hast mich damals beim Wort genommen und so konnte Freigeistern entstehen. Und ich danke natürlich ganz besonders der Berliner Illustratorin Felicitas Horst Schäfer, die Freigeistern das eigene Gesicht gibt. Alle Porträts meiner Gäste und auch von mir selbst sind von ihr. Alle Cover-Illustrationen zu lesen und lesen lassen, zu den Ferien hitzefrei, die Kälte-Edition und was es sonst noch alles gibt, sind ebenfalls von ihr. Und auch an Fee vielen Dank und ich kann nur sagen, was für ein Teamwork. In der ersten Folge war mein erster Gast Sandra Hüller. Ich wusste, dass Sandra jetzt in diesen Tagen justamente in München sein würde, denn hier ist gerade das 41. Münchner Filmfest und Sandra ist vertreten mit ihrem neuesten Film 2:1, eine Ost-West-Geschichte, die übrigens auf einer wahren Geschichte beruht. Damals wurde mit der Währungsreform die Ostmark eingebunkert. Millionen über Millionen von Scheinen. Und das haben Leute gefunden. Und dann war die Frage, was macht man jetzt mit diesem vielen Geld, solange der Umtausch noch nicht komplett abgeschlossen ist und die Ostmark noch eine Währung ist? Das ist der Film, es ist eine Komödie, es ist aber auch tatsächlich ein sehr ernster Film, großartig besetzt. Meine Tochter und ich waren bei der Vorführung von 2:1 dabei. Wir haben noch einen Platz ergattert und konnten die Stars sehen, die in dem Film mitspielen und die eben zum Teil auch in München waren, nämlich Max Riemelt und Martin Brambach, außerdem Oliver Dittrich, also Ditsche, natürlich die Regisseurin und Autorin Nadja Brunkhorst und eben Sandra Hüller. Darum wusste ich, dass sie hier in München sein würde und ich habe sie gefragt, ob sie noch mal mein Gast sein würde für Freigeistern, pünktlich zum 4-jährigen Jubiläum. Und was hat Sandra gemacht? Sie hat Ja gesagt. Und so war sie also bei mir hier in meiner Wohnung, in meinem Ministudio und wir konnten miteinander im Gespräch Freigeistern und Jubiläumsgeistern. Allein, dass sie sich die Zeit genommen hat, war und bleibt ein überaus kostbares Jubiläumsgeschenk. Selbstverständlich ist es nicht, denn bei Sandra Hüller ist gerade sehr viel los. Ihr könnt sie kennen aus Filmen wie Requiem, Toni Erdmann oder Zwischen den Gängen, um zumindest einige wenige zu nennen. Sandra Hüller ist auf der Bühne zu sehen. Unter vielen anderen hat sie den Hamlet gespielt, die Penthesilea oder Isa in Bilder deiner großen Liebe von Wolfgang Herrndorf. Und sie liest Hörbücher ein. Für ihre Schauspielkunst wurde Sandra Hüller mit fast allen wichtigen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt war sie mit den Filmen Anatomie d'une Chute und Zone of Interest für den Oscar nominiert. Und trotzdem kommt sie hierher und beschenkt Freigeistern uns, euch mit der Fortsetzung der allerersten Podcast-Folge von vor 4 Jahren. Diese Premiere hieß damals übrigens Begeistern. Und das passt als Überschrift auch für diese Folge für Jubiläumsgeistern. Ach ja, mit dabei war ihr Hund. Eine Hundedame, die lag auf einer Decke und war meistens ganz still. Auch das war etwas ganz Besonderes, dass da ein Wachhund im Hintergrund auf uns geachtet hat. Wenn ihr nun ab und an einen Schnaufer hört, ein Aufatmen, ein Rascheln, dann ist das ein Extragruß. Wir werden natürlich über ihre Arbeit sprechen, über das Schauspielen und auch über das Lesen. Wir werden über Geschichten sprechen, über Narrative, über die Sprache, die derzeit verunsichern kann und die Sprache, die derzeit sehr sorgfältig ist und was das alles mit uns, mit den Menschen, mit dem Land, in dem wir leben, mit der Zukunft machen. Und wir werden über 2:1 sprechen, den neuesten Film von Sandra Hüller und uns überhaupt entlang der Filme hangeln und eben ein Gespräch führen und dabei Jubiläumsgeistern. Bevor es soweit ist, hat Sandra Hüller auch noch ein Auftaktgedicht eingelesen. Und bevor sie das wiederum liest, möchte ich an dieser Stelle, weil es so schön passt, unbedingt noch eine Information nachliefern. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das letzte Vorlesen bei der letzten Freigeistern-Folge Lesen und Lesen lassen. Da hat die Schauspielerin Wiebke Puls ein Gedicht von Friedrich Nietzsche gelesen, nämlich Vereinsamt. Und dann habe ich zu spät für die 85. Folge, aber genau richtig für die 86. Folge nachgelesen, dass der Titel des Gedichts nicht immer vereinsamt war, sondern dass dieses Gedicht Der Freigeist hieß in einer früheren Fassung. Und da habe ich gedacht, unglaublich, das nehme ich jetzt einfach als Jubiläumsgeschenk auch noch dazu und möchte es euch natürlich wissen lassen. Und das ist die Anmoderation zu diesem Gedicht für diese 86. Freigeistern-Folge Jubiläumsgeistern.
Hallo, mein Name ist Sandra Hüller und ich lese jetzt ein Gedicht von Rainer Maria Rilke vor, dessen Titel ich nicht kenne. Und der Hund schmatzt. Schneckchen, hör mal auf. So. Stiller Freund der vielen Fernen, fühle, wie dein Atem noch den Raum vermehrt. Im Gebälk der finstern Glockenstühle lass dich läuten. Das, was an dir zehrt, wird ein starkes über dieser Nahrung. Geh in der Verwandlung aus und ein. Was ist deine leidendste Erfahrung? Ist dir Trinken bitter, werde Wein. Sei in dieser Nacht aus Übermaß Zauberkraft am Kreuzweg deiner Sinne, ihre seltsamen Begegnung Sinn. Und wenn dich das Irdische vergaß, zu der stillen Erde sag, ich rinne, zu dem raschen Wasser sprich, ich bin.
Vielen, vielen Dank, liebe Sandra. Ich bin. Was für ein Schluss. Und ich kann nur sagen, was für ein Anfang gleich, denn du bist hier. Wie schön, dass du da bist, liebe Sandra. Herzlich willkommen.
Ja, das finde ich auch. Hallo Christine.
Hallo Sandra. 4 Jahre ist's her, da war Corona. Und du warst bei der ersten Folge von Freigeist und wir haben natürlich telefoniert und uns nicht sehen können. Heute sehen wir uns und du sitzt in meinem Wahnsinnsstudio. Wie findest du es hier?
Ich finde es total schön und gemütlich und überraschend. Ja, und ich wünschte, die Leute, die das hören, die könnten es auch sehen.
Was ist daran überraschend? Die vielen Bücher eher nicht, oder?
Naja, dass es eben dein Privatraum ist, den du so ausstaffiert hast, damit das akustisch eben geht. Es ist sehr einfallsreich. Bunt auch.
Das ist das Kissen- und Deckenparadies Knödler. Ja. So, wir fangen nochmal mit dem Fragebogen an, denn in 4 Jahren kann sich viel verändern. Erste Frage, warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
Ich habe viel gelesen. Ich habe auch viel ferngesehen, aber ich habe auch viel gelesen. Ich habe das sehr gemocht, in Büchern zu verschwinden, tagelang.
Hast du dich da zurückgezogen?
Ja,
in einen eigenen
Zimmer.
Ah, okay.
Ja.
Und gab es ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
Ich glaube, der Igel und die verkehrte Welt.
Der kleine Angsthase.
Der Angsthase und der Igel, der keiner mehr sein sollte.
Richtig, genau. Mhm. Ja, das waren die Lieblingsbücher und sind es geblieben. Neue Frage, die gab es damals noch nicht. Gibt es ein Buch, das dich als Kind nachhaltig erschreckt hat?
Nee, ich habe keine Bücher gelesen, die mich erschreckt haben. Mhm.
Auch nicht unterwegs gemerkt, vielleicht lieber doch nicht?
Nee.
Ach gut. Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Da gibt's ganz viele. Also ich habe so ganz, ganz viele große Klassiker. Ich habe zum Beispiel noch nie Proust gelesen. Ich habe nicht alle Dostojewskis gelesen. Also da gibt's schon noch einiges nachzuholen.
Mhm. Stehen sie im Regal bei dir?
Es stehen ganz viele, also die nicht, aber auch ganz viele andere, die ich gekauft habe, weil sie mich interessieren. Mhm. Gerhard Roth über den Menschen zum Beispiel möchte ich unbedingt lesen. Ich habe so eine, leider so eine sehr, sehr traurige Bücherecke, in die ich öfter reingehen müsste.
Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes oder Lieblingssongs? Und wenn es nicht Lieblings ist, tut's auch eins, das dir einfällt.
Mein Lieblingsgedicht ist immer noch Hugo von Hoffmannsthal, Erlebnis. Ich weiß aber nicht mehr, wie es beginnt. Ich konnte es mal ganz auswendig, aber es ist jetzt auch in meinem Social-Media-Gehirn verschwunden gegangen.
Was ist ein Social-Media-Gehirn?
So eins, wo man nur so ganz kurz sich mit Sachen beschäftigt und alles, was sozusagen länger ist als diese paar Sekunden, dann irgendwie rausfliegt, habe ich den Eindruck.
Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
Ich mag also fast alle Kinder- und Jugendbuchillustratoren oder überhaupt BuchillustratorInnen. Das würde mich tatsächlich von allen interessieren.
Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
Wenn es die Bachmann noch gäbe, wäre es wahrscheinlich die.
Kennst du ihre Stimme?
Ja, klar.
Und wie findest du die?
Ja, interessant natürlich.
Interessant,
total.
Oder?
Auch als Spielerin interessant.
Ja.
Ja.
Das ist eine Rolle, die du gerne mal übernehmen würdest?
Ja, Ingeborg Bachmann würde ich schon immer spielen, ja.
Und übrigens umgekehrt, weil du ja auch sehr viel eingelesen hast, gäbe es eine Autorin, einen Autor, dem du oder der du gerne ihr Werk vorlesen wolltest, aber was du dann liest?
Ich war als letztes fasziniert von der Herrndorf-Biografie von Tobias Rüther. Die würde ich gerne einlesen. Aber das trifft nicht so ganz deine Frage. AutorInnen ihre Bücher vorlesen? Ich glaube, das macht nicht so richtig Sinn. Ich glaube, die können das selber ganz toll. Aber in dem Fall, also dieses Buch würde ich wahnsinnig gerne vorlesen. Oder zum Beispiel auch Donna Haraway, Unruhig bleiben. Das gibt es auch noch nicht als Hörbuch. Das fände ich wichtig, aber es ist irgendwie noch nicht dazu gekommen.
Ich hätte mir nämlich gedacht, aber ich glaube, da gehe ich von meiner Leseerfahrung aus, was man von hier aus sehen kann. Da habe ich erst deine Lesung gehört, dann das Buch gelesen und ich war wahnsinnig froh über diese erste Interpretation von dir. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Autorin das auch sehr mag. Ich habe die nie lesen hören, keine Ahnung, wie die das macht. Aber darauf zielte die Frage ab.
Ach so, nein, Mariana hat mich auch öfter noch gefragt. Dass,
ja.
Ja, das kann schon sein, dass ihr das irgendwie gut gefallen hat.
Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Fotobände.
Musst du haben.
Muss ich haben.
Stehen die auch in der Ecke?
Die stehen auch in der Ecke, aber die kommen immer wieder raus bei Vorbereitungen auf Arbeiten oder so, der Suche nach einer bestimmten Verdichtung oder so oder was ich mitnehmen kann zur Arbeit. Guck da immer wieder rein.
Also sind es eher Orte, die du dir anschaust oder Porträts von Menschen?
Das ist manchmal Malerei, manchmal sind es Porträts, manchmal sind es architektonische Fotografien. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was jetzt gerade sich verbindet mit der Fragestellung, die da im Raum ist oder so. Aber ich kann an keinem Museumsshop vorbeigehen. Ach, schrecklich.
Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Das kann ich nicht sagen. Muss in 45 Jahren nochmal fragen.
Hey, du hast ja eine optimistische Lebenserwartung. Ja. Wow! Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Auch da wieder, also wenn es Herrndorf noch gäbe, hätte ich das total toll gefunden.
Oh, ja.
Also es sind Jugendbücher gewesen, aber eigentlich auch nicht wirklich, so was man klassisch darunter versteht. Wahrscheinlich ist diese Trennung auch total Quatsch zwischen Jugend- und Erwachsenenbuch. Aber der hatte so einen guten Zugang zu seiner inneren Jugend und zu seinem inneren Kind, dass ich mir dann noch mehr davon gewünscht hätte.
Weil du gerade von Herrndorf sprichst. Und ich habe dich ja da neulich jetzt in München auf der Bühne gesehen, Bilder deiner großen Liebe. Da fällt ein Satz, der heißt, am Anfang war die Kraft. Und es ist ja einer von vielen Sätzen, mit denen du dann umgeben bist. Worte, Sätze, Geschichten, Schicksale, alles ist um dich herum. Wie sehr prägt dich das in deinem Alltag?
Also gerade bei Herrndorf, aber auch bei Shakespeare oder so, das taucht immer wieder auf. Weil diese Autoren so klug waren. Und das sozusagen in ganz vielen Lebenssituationen irgendwie zutrifft. Und also gerade Herrndorfs Naturbeschreibungen oder so, es geht mir ganz oft so, dass ich irgendwo lang gehe und sage, das ist doch genauso, wie er gesagt hat. Oder ja, insofern spielt das eine ganz große Rolle in meinem Leben. Und das, ich finde das auch immer tröstlich, dass diese Dinge im Gehirn irgendwie hängen bleiben und dann in so manchen Momenten einen dann auch tragen oder auffangen oder ja.
Fällt dir zufällig auch noch ein Satz aus einem deiner Kinderbücher ein?
Nee.
Darf ich dir einen sagen?
Ja, bitte.
Ich habe als Kind gelesen, geschenkt bekommen von Morris Sendak, Higgledy Piggledy Pop.
Ah ja.
Im Untertitel, es muss im Leben mehr als alles geben. Und es ist die Geschichte einer Hündin, die eigentlich ein super luxuriöses Leben führt und sich dann auf den Weg macht. Und um Erfahrungen zu sammeln. Und ihr passieren aus meiner Kindersicht schreckliche Dinge, aber sie macht Erfahrungen. Und der Satz, es muss im Leben mehr als alles geben, den habe ich mir sehr oft hergeholt. Den kann man sich ja auch herholen.
Mhm.
Jetzt sind ja nun 4 Jahre vergangen, seit wir unser erstes Gespräch zu Freigeistern geführt haben. Und es ist eine lange Zeit und es ist eine überaus komplizierte Zeit, in der wir jetzt leben. Wenn du jetzt so zurückguckst, die letzten 4 Jahre,
Was ploppt da bei dir besonders auf?
Ach, Christine, fragst mich Sachen. Es gibt natürlich viele private Sachen, die teile ich, würde ich gerne mit dir teilen, weil wir befreundet sind, aber doch nicht mit der ganzen Welt. Naja, wir haben die Pandemie erlebt, diese große Verunsicherung, die da irgendwie draus entstanden ist. Findest du toll, Donna Haraway nennt diese ganze Zeit das große Zaudern. Und das finde ich irgendwie ganz treffend, bis eben in ihrer Science Fiction die Menschen dann so einen Ausweg gefunden haben aus ihrem Dilemma des Stillstands und des Festhaltens an alten Narrativen und an alten Handlungen und so weiter, die für die Welt einfach nicht gut sind und für sie selbst auch nicht. Das fällt mir nur ein, wenn ich an diese ganze Pandemiezeit denke und auch an die Verrückung der Wortbedeutungen, die damit einhergegangen ist, sowas wie Widerstand oder sowas. Also die ganze, also wie fragil sozusagen unsere Sprache auf einmal geworden ist durch diese Zeit. Wie seltsam das ist, was Leute mittlerweile alles so glauben und vor allem, was sie nicht mehr glauben. Dass nichts mehr selbstverständlich ist, was gesagt wird, dass das dann auch stimmt oder so, ne? Dass man das sogar alles hinterfragen muss. Das ist eigentlich das, was die Entwicklung der letzten 4 Jahre auszeichnet. Ja, diese große Verunsicherung und dieses große Zaudern. Ja, das. Ich habe den Eindruck, das ist alles, was wir jetzt erleben, auch diese Sehnsucht sozusagen nach diesem eher rechten Weltbild oder rechten Narrativ, was ja doch anscheinend sehr viele Leute in diesem Land haben, die hat, glaube ich, mit dieser Verunsicherung zu tun. So erlebe ich das zumindest.
Stichwort Sprache, wie schnell das geht, dass Sprache ihre Bedeutung wechselt und damit ja auch ein Stück weit ihren Sinn in Frage gestellt wird, nämlich dahingehend, dass man eigentlich sagt, Sprache dient ja ursprünglich der Verständigung und inzwischen, so wie Sprache benutzt wird, dient sie der Verunsicherung ihrerseits. Sie führt dazu, dass man manipulieren kann und zugleich hast du am Anfang diese Sätze, die, wie du es beschrieben hast, für mich sowas wie Anker sind. Wenn du jetzt, also da mutmaße ich nur, aber wenn du spielst, hast du oft mit alten Texten zu tun, die diese Beständigkeit haben, Hamlet beispielsweise oder Penthesilea. Und du hast mit ganz zeitgemäßen Texten zu tun. Schraubst du die Sprache jedes Mal auseinander? Also springt dich das, weil du es als erstes genannt hast beim Rückblick auf 4 Jahre, springt dich das an?
Die Frage, wie man bestimmte Dinge sagen kann, sodass sie nicht nach Papier klingen, sondern wirklich so, als hätte ich die jetzt gerade, als wären die mir gerade eingefallen. Das ist ja das Ziel, außer ich entscheide mich für eine starke Form. Dann kann ich die auch ausstellen und zitieren sozusagen. Ich habe jetzt zum Beispiel mit Markus Schleinzer gedreht, der ein unglaublich schönes Drehbuch geschrieben hat, das eine sehr starke Kunstsprache verwendet. Das spielt im 17. Jahrhundert und der hat eigentlich ein ganz langes Gedicht geschrieben. Und ich habe daran habe ich zum Beispiel unglaublich lange gesessen. Wie sagt man das denn? Wie geht das denn? Also es ist sozusagen Literatur von heute, die aber gesprochen werden soll, die aber aus einer anderen Zeit stammen soll, also die eine Illusion irgendwie herstellen soll und gleichzeitig will ich, dass die Leute mir glauben. Wie geht das dann? Wie kriegt man das in den Mund? Und ob mir das gelungen ist, das weiß ich nicht, das werden wir dann sehen. Aber das war eigentlich die Hauptarbeit. Ja, wie mache ich das? Ohne, dass es flapsig wird, ohne, dass ich es einfach nur wegspreche und ohne, dass ich es eben auch nur ausstelle. Es musste irgendwas dazwischen geben.
Es ist so schade, dass ihr, die ihr jetzt zuhört, nicht sehen könnt, wie Sandra darauf antwortet, weil du mit den Händen all das zeigst, was du sagst. Ja, nee, so dieses, also du hast das wunderbare, wie kriege ich die in den Mund und hast so eine umfassende, runde Bewegung gemacht. Und in der Tat, ja, wie geht sowas? Also man nimmt ja die Sprache in mehrfacher Hinsicht in den Mund. Jetzt ist ja auch beim Lesen, also ist es ja auch so, dass viel von der Vorstellungskraft lebt. Also wir lesen und stellen uns was vor. Wir sind dabei, imaginieren dabei. Wir sind irgendwo auch beteiligt. Als Schauspielerin, schätze ich mal, wird das noch viel stärker. Gibt es da eine Verbindung zwischen Lesen und Schauspielen? Also hat das eine dich prädestiniert fürs andere?
Oh, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, das Interesse an Texten, aber ich glaube schon auch das Interesse an Menschen und wie die funktionieren eigentlich dazu
geführt hat. Aber durch das viele Lesen als Kind und auch als Jugendliche ist mir, glaube ich, ziemlich früh klar geworden, dass das so viele Facetten hat, das Sprechen und das Schreiben. Das ist eben nicht nur eine Art. Das ist nicht nur das, was in der Zeitung steht. Und es ist auch nicht nur das, was in der Jugendzeitschrift, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, steht.
Warum? Sondern, ja, Bravo kann es ja nicht viele. Gewesen sein.
Es war die Bravo und es war die Popcorn und so, aber nur wegen der Texte oder der Liedtexte, da sind wir wieder. Da konnte man nämlich immer so Sachen abreißen und dann auswendig lernen. Ja, also ich glaube schon, dass das Bewusstsein dieser Vielfalt, die da drin steckt, ja, schon irgendwie damit zu tun hat, dass ich das dann gemacht habe, aber das ist jetzt kein bewusster Vorgang gewesen.
Also du hast quasi, könnte man sagen, schon ein bisschen geübt beim Lesen, dich in Figuren hineinzuversetzen,
ja,
dir das auszumalen, auch ein Innenleben sich auszumalen zu einer Figur.
Naja gut, in einem guten Buch steht das ja drin. Also da muss ich ja nicht rätseln, sondern da lerne ich ja die Figur kennen.
Ich würde ja sagen, in einem guten Buch...
Ich würde hier gleich, komm.
In einem guten Buch bleibt so viel Platz, dass ich es mir selber ausmalen kann. Also natürlich kriege ich ganz viel Futter, natürlich habe ich eine Vorstellung von der Figur, aber es bleibt so viel Platz, dass ich selber ein Stück weit zu dieser Figur
werde.
Und in Beziehung trete.
Ja, das stimmt. Es geht ja nicht um den Erklärbär sozusagen. Mhm. Jetzt fühlt sie das und das, und dann rollt ihr eine Träne die Wange. Nein, nein. Aber
aber eigentlich ist klar, dass du so ähnlich denkst.
Ja, ja, nee, das ist schon so. Aber ich glaube, was schon auch nicht passieren soll, und da bin ich, glaube ich, auch verführbar, ist, dass mir so viele Leerstellen gelassen werden, dass ich sowieso nur mich selbst da reinlese. Also ich brauche schon sozusagen da wie ein Weg dadurch. Also ich erwarte von einer Autorin, einem Autor schon, dass sie mir jemanden vorstellt.
Das ist total interessant. Ich könnte mir vorstellen, es hat auch damit zu tun, dass wir ja weitgehend in unterschiedlichen Literaturen, sage ich jetzt mal, unterwegs sind. Und du hast vorher sehr zu Recht gesagt, warum unterscheidet man so streng zwischen Jugendliteratur und Erwachsenenliteratur? Da könnte man stundenlang drüber reden, aber oft ist die Jugendliteratur die eben sehr viel erklärt. Und da bin ich zu dieser persönlichen Definition gekommen, dass ich mir gesagt habe, nicht alles bis zu Ende durchexerzieren. Ich möchte bitte selber noch denken dürfen und selber was empfinden dürfen. Du aber hast mir ja auch immer wieder erzählt, dass es so Situationen gibt, wo du sagst, da hat jemand einfach, der überlässt mir, war denkfaul schlussendlich und ich soll es jetzt zu Ende denken. Und das ist ja einfach zweierlei.
Ja, das ist zweierlei.
Ja.
Muss irgendwas dazwischen sein.
Ja, glaube ich auch. Ja.
Ich stelle mir den Vorgang aber eben auch schwierig vor. Also wenn Erwachsene für Erwachsene schreiben, kommen sie ja, also überwiegend zumindest, aus einer ähnlichen Erfahrungs- oder Lebenswelt oder so. Aber dieses als erwachsener Mensch für Jüngere, also es ist die Projektion, also diese Projektion sozusagen zu durchbrechen, das stelle ich mir so unglaublich schwierig vor. Und wenn das schief geht, ist es halt so irre prätentiös. Und ich, also am tollsten wäre doch, wenn die Jugendlichen das auch selber könnten. Und wenn sie das dann einfach machen würden.
Ich muss schon wieder an das denken, was du von Herrndorf gesagt hast. Der hatte diesen Zugang und die gibt's. Es gibt ja auch die zu diesem kindlichen Zugang haben, ohne dass du denkst, du liebe Güte, jetzt neigt sich jemand aber sehr weit runter. Die gibt's ja zum Glück.
Naja, und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, es gibt ja auch einfach, also wieso muss das jetzt für Jugendliche sein? Ja. Wenn ich jetzt mal so durchgucke, was mir im Internet für Bücher vorgeschlagen werden für 13-jährige Mädchen, das ist mir unangenehm. Es geht nur darum, wie verliebe ich mich möglichst gut. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Und mein Kind auch nicht. Die will über irgendwelche Fantasiewesen was lernen und über den Kosmos. Die möchte Philosophie darüber nachdenken und so weiter. Die will eine Aufgabe, die will sich mit was beschäftigen und nicht diesen, also allein schon die Erzählung, dass das jetzt sein muss in dem Alter, dass man sich da jetzt eben verbinden muss irgendwie. Das finde ich ganz schwierig. Und dann dachte ich, naja, ich habe als Jugendliche ja dann auch, keine Ahnung, die Bücher gelesen aus dem Bücherschrank meiner Eltern und teilweise bin ich eben auch stecken geblieben. Aber manchmal dachte ich, doch, ich beiß mich jetzt da durch, ich möchte das jetzt wissen. Und dadurch geht ja dann auch wieder eine neue Tür auf. Also so, vielleicht muss man da den Jugendlichen auch ein bisschen mehr zutrauen.
Und auch zumuten, weil jetzt erst das, was du ansprichst, was ja wirklich verlagsübergreifend, nämlich diese ganzen Romance-Geschichten. Und die sind wirklich Also sie sind einfach fürchterlich. Wir werden, was ein Frauenbild in dem Fall, aber auch ein Männerbild angeht, zurückkatapultiert. Sonst wohin, das sind wirkliche Rückschritte. Es wird aber gelesen, gelesen, gelesen. Und dann ist es ja dieser Kreislauf, das wird gewollt, dann wird es immer mehr gemacht. Und klar könnten, wenn jetzt Jugendliche sagen würden, ab und an, aber nicht immer, könnte man es drehen. Das ist aber schon sehr, also denke ich selber, ja, es klingt, ist wahrscheinlich so naiv, wie es klingt. Aber trotzdem, man muss aufpassen, oder glaube ich, dass man sich an sowas nicht gewöhnt. Dann wollen wir eben doch das Einfachere und verlernen, uns in was einzulassen, was wir nicht gleich verstehen. Und da wären wir auch wieder bei der Sprache von vorhin, der Bedeutung der Sprache. Wie halten wir Ambivalenzen aus?
Ja, das ist, gilt es eigentlich zu lernen in der Welt, in der wir leben. Eben nicht auf die eine oder andere Seite auszuschlagen, sondern wirklich zu sagen, es ist genau so kompliziert, wie es jetzt aussieht. Dafür gibt es auch keine Lösung. Und egal, ob mir das jetzt jemand erzählen möchte, das stimmt halt einfach nicht. Sondern ja, wir kommen aus dieser Lage jetzt aktuell halt einfach nicht raus. Genau, das komplexe Denken, die Ambiguitätstoleranz, die schöne, vielbeschworene, ist eines meiner Lieblingswörter. Und ich finde es auch sehr beruhigend, dass es diese Begriffe überhaupt, also dass das, ne, dass das existiert und dass wir uns damit auseinandersetzen können. Dass auch das eine Art ist, die Welt zu sehen und durch sie durchzugehen und nicht zu sagen, so, Schleife drum, das haben wir jetzt gelöst. Und dabei fallen sozusagen 80% des Problems einfach hinten runter, ja. Sondern man hält das sozusagen in Händen, dass das jetzt schwer ist. Fertig.
Du hast jetzt im letzten Jahr zwei Filme gemacht, die das extrem ausloten, dass etwas schwer ist. Wie ist es dann zu sagen, jetzt möchte ich vielleicht auch mal wieder was anderes spielen? Ist das so? Also ich denke jetzt an Anatomie d'une Chute und Zone of Interest, die ja wirklich sehr bis ins Innerste vorgehen. Und ich mir auch so vorstelle, sowas kann man wahrscheinlich auch nicht immer spielen.
Also wenn Justine Trier jetzt mit so einem komplizierten Drehbuch nochmal käme, würde ich da auf jeden Fall nicht Nein sagen. Ich sitze dann nicht zu Hause am Küchentisch, Christine, und denke, boah, jetzt muss ich echt mal was Leichtes machen. Das ist nicht so. Zwischendurch war ja auch noch Sissi und ich. Also es waren ja sozusagen ganz unterschiedliche Farben. Vom dunkelsten Dunkel zum durchsichtigsten durchsichtig sein und was weiß ich. Nee, aber wenn du jetzt zum Beispiel auf 2:1 anspielst oder so, das kam eben meines Wegs und ich habe gedacht, das interessiert mich. Dann und vielleicht will mein Körper dann etwas Leichteres machen, das kann sein. Natürlich gibt es Zeiten, wo ich denke, jetzt würde ich mich gerne fordern oder ich brauche eine Herausforderung. Ich möchte gerne so viel wie möglich lernen oder ich möchte mich zum Beispiel auch verausgaben. Danach ist mir jetzt. Oder da hat sich was angestaut, das muss jetzt weg oder es muss raus. Und dann gibt es Zeiten, wo man denkt, naja, also man kann ja auch einfach mal seine Arbeit machen zwischendurch und sich ein bisschen freuen dabei. Und so geht es immer hin und her mit dieser Waage. Also ich habe auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen, wenn ich leichte Filme mache, sagen wir mal so.
Wenn du jetzt sagst, du wolltest da was rausfinden oder es hat dich interessiert, was hast du rausgefunden bei 2:1?
Da habe ich mir gar keine Aufgabe gestellt. Ich war einfach sehr froh, dass das in meiner Gegend gedreht wurde. Bin immer glücklich, wenn Leute Filme im Osten drehen, in Mitteldeutschland. Weil man muss sehr oft weit fahren und es gibt dort einfach tolle Orte. Ich finde, das kann man wirklich noch weiter ausbauen und noch mehr entdecken und auch dort mehr Geschichten ansiedeln. Warum müssen alle mal in Berlin wohnen? Das verstehe ich nicht so genau. Zum Beispiel, dann war das natürlich, ich wusste, dass Ronald Zierfeld und Max Riemel da im Cast sind. Das muss, also das was mir noch nicht entgehen möchte natürlich.
Und Peter Kurt.
Ja, mit dem habe ich, glaube ich, eine einzige Szene. Also wir sind uns nicht so viel begegnet in dem Film, sondern eher die beiden anderen Kollegen. Deswegen, das waren so ganz wichtige Faktoren, die ich interessant fand.
Und beschäftigt dich das? Es geht ja um Ost-West, aber noch ganz am Anfang. Also wo man die verheerenden Konsequenzen der sogenannten Wiedervereinigung ja nicht wusste. Also ihr sehr wohl, aber in dem Film weiß man das noch nicht. Es ist eine Komödie und man kann in der Tat auch viel lachen, aber es bleibt einem schon auch extrem viel im Halse stecken, vor allen Dingen, wenn man dann weiß, wohin sich das entwickelt hat. Und ich frage dich jetzt, weil ich es mich selber frage, wie sehr dieses Ost-West noch drin ist in unserer Generation. Du bist ja jünger als ich, aber du hast doch durchaus noch die DDR erlebt. Bei mir hat dieser Film so gewirkt, dass ich so dachte, oh krass, das spielt echt noch eine Rolle. In dem Fall über ganz viel Scham, über ganz viel, darf ich jetzt hier eigentlich lachen? Ich glaube ja eher nicht und ich finde es auch gar nicht so lustig.
Hm.
Ja, ich habe mich natürlich an manchen Stellen gefragt, ob das nachvollziehbar ist, sozusagen mit dem westlichen Blick, und den gibt es ja. Also gestern fiel auch irgendwo kurz vor dem Film der Satz, bei uns hat sich ja da nichts verändert, und ich dachte dann, ja genau, das ist nämlich das Problem, dass sozusagen auch die Erzählung davon, dass der ostdeutsche Mensch sich jetzt bitte mal beruhigen und bedanken soll, das ist ja, es steht ja sogar in der Zeitung, also ich glaube gestern gab es so einen Artikel mit dem Tenor, jetzt ist aber auch mal genug mit den Beschwerden. Und ich sage, das ist ja keine Lamoyanz, wenn ich mit dir so spreche, sondern diese Zeit ist einfach de facto nicht aufgearbeitet worden. Ja, da ist einfach noch so viel zu tun und da gibt es auch so viele Wunden bei den Leuten. Und man sieht ja, wozu das führt, wenn die nicht angeguckt werden. Zu dieser Art von Ressentiment und Ablehnung von allem, was einen irgendwie scheinbar bedroht, oder auch von irgendeiner gefühlten Autorität. Also so allein die Erzählung von die da oben ist ja absoluter Käse. Also es sind gewählte Menschen, man kann aktiv Politik gestalten, diese ganzen Dinge, ja. Aber das ist offenbar übrig geblieben von dieser Zeit, dass das die da oben sind und die machen, was sie wollen und wir sind hier unten und jetzt müssen wir in den Widerstand gehen. Also diese, ja, das, da irgendwas ist da komplett aus dem Ruder gelaufen. Und deswegen glaube ich eben, es gibt tatsächlich immer noch diese Ostperspektive und es gibt die Westperspektive. Ich glaube nicht, dass es eine objektive Perspektive auf diese Zeit gibt. Noch vielleicht irgendwo von außen, aus dem Ausland, das kann sein. Aber in Deutschland gibt es diese zwei Sichtweisen darauf. Also mindestens, ne? Natürlich sind die sehr individuell auch noch aufgespaltet.
Wenn ich jetzt so denke, was du alles an Filmen gespielt hast, ob es da so Themen gibt, die dich, und auch Figuren gibt, die dich besonders anziehen?
Ja, bestimmt, aber da gibt's, das kann ich dir nicht erklären. Also da gibt's auf jeden Fall keinen Katalog.
Also ich hätte ein Stichwort.
Ja, bitte.
Verrückt. Und zwar wirklich dieses Auseinandergezogen. Mhm. Also manche sind, zumindest in unseren Setzungen, wie in Requiem, sozusagen verrückt im Sinne von außerhalb dieser Realität, die wir als Realität setzen, aber eben auch verrückt und dadurch ganz viel Perspektivwechsel. Menschen, die sich Fragen stellen, Menschen, die es aus etwas hinaus katapultiert. Aber ich habe schon auch den Eindruck so, dass die Fragen sich ändern, sowohl in den Filmen, die du dann spielst. Mhm. Ja, ist vielleicht arg übergriffig, aber es kommt mir so vor, als würden sich die Fragen ändern.
Ja, sicher.
In der Entwicklung auch, deiner natürlich auch.
Na, natürlich. Wann war denn Requiem? 2004 habe ich den gedreht. Das ist jetzt 20 Jahre her. Und da passiert ja viel in so einem Menschenleben, natürlich. Und wie gesagt, die Fragen werden natürlich auch komplexer. Diese Erkenntnis, eben, dass es für manche Dinge keine Lösung gibt oder so, die ist halt auch schmerzhaft. Und das kommt halt mit einem gewissen voranschreitenden Alter, kommen diese Sachen. Und dadurch werden die Fragestellungen anders, dadurch wird das Aushalten von bestimmten Situationen auch anders. Auch das Aushalten von Figuren oder das Nachdenken über die Zumutbarkeit von Figuren oder so. Ja, sowas.
Gab es eine Figur, wo du sagst, die kann ich, will ich mir nicht zumuten?
Ja, das gibt's immer wieder, das mache ich dann halt nicht. Ja, ich lehne oft Sachen ab, weil ich denke, das ist mir zu schwer. Oder manchmal hört man natürlich auch die Nachtigall trapsen und merkt, da gibt's auch Regieführende, die wollen auch gerne Schauspielende am Limit sehen oder so, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn man so eine Versuchsanordnung sieht und auch sowas Ungeschütztes irgendwie, das interessiert mich nicht.
Wir haben jetzt viel davon gesprochen, dass Sprache verunsichern kann. Zugleich ist ja auch eine Sprachentwicklung, die auf enorme Sorgfalt setzt. Hast du auch umgekehrt, dass du das Gefühl hast, boah, ich muss wirklich aufpassen, was ich sage? Ich habe Angst, bestimmte Dinge zu sagen oder Sorge?
Nee, Angst nicht. Ich möchte das. Das ist eine Entscheidung von mir, dass ich das möchte, weil ich finde, es gibt so viel gewaltsame Sprache und auch gewaltsame Handlungen in der Welt, da möchte ich nicht Teil davon sein. Deswegen achte ich da drauf. Ich empfinde das nicht als Zensur, so wie manch andere, sondern ich empfinde das als meine Aufgabe. Das gehört dazu. Und ich erwarte das von meinen Gegenübermenschen auch, dass sie sich überlegen, wie sie sprechen. Weil wir damit halt unsere Realität formen. Und eben die Art und Weise, ja, wie wir miteinander umgehen. Wenn das einmal verrückt ist, kann man das ganz schlecht wieder zurückholen, wenn so eine Sprachgrenze irgendwie überschritten worden ist oder eine Tongrenze oder so. Das gelingt mir natürlich nicht immer, aber ich bin auch sehr gut im Entschuldigen. Was ich auch wichtig finde, reparieren ist zum Beispiel auch wichtig. Wenn man einen Fehler gemacht hat, dann kann man das einfach so zugeben und man kann das dann vielleicht das nächste Mal anders machen und so weiter. Genau, du auch, du Hund. Deswegen kann ich eben oft diese, und das ist ja auch eine Entwicklung, die aus der Corona-Zeit kommt, um diesen Bogen nochmal zu machen zum Anfang, diese Beschwerde darüber, dass man bestimmte Sachen nicht mehr sagen kann. Warum soll man das denn? Warum muss man alles sagen? Warum muss man alles sagen, was einem im Kopf rumgeht? Ja. Und es sind, wissen auch nicht alle Leute über alles Bescheid. Manchmal muss man einfach auch still sein und zuhören. Deswegen irritiert mich diese Erzählung total.
Jetzt ist hier ganz oft der Begriff Narrativ, Erzählung gefallen. Und das heißt ja auch, wir erzählen uns Geschichten, würde ich jetzt mal sagen, um Dinge zu sortieren, vielleicht auch um uns rückzuversichern. Jetzt bist du im Geschichtenerzählen unterwegs. Also hast du halt auch einfach die Möglichkeit, dich selber ja auch zu erforschen, indem du diese ganzen Geschichten spielst, erzählst. Jetzt würde ich gerne nochmal in deine Kindheit zurück. Mhm. Warst du ein Kind, das sich so überlegt hat, wie werde ich wohl mal als Erwachsene leben? Hast du dir deine Geschichte erzählt?
Ich habe das nicht vorgeformt. Nee. Es gab neulich mal einen Moment, da bin ich so durch die Straßen gelaufen und habe gedacht, wahrscheinlich habe ich immer gedacht, dass es so sein würde wie jetzt. Aber das war kein bewusster oder niedergeschriebener Gedanke. Ja. Aber irgendwann habe ich es mal so gesehen.
Mhm. Musst du jetzt umerzählen manchmal auch? Weil, also du musst ja auch deiner eigenen Geschichte ein bisschen Herr werden, oder?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich bin echt gut im Beobachten von den Dingen, die passieren. Ich gucke mir das dann an und wenn ich es noch nicht verstehe, dann mache ich mir eine innerliche Notiz, dass ich dann nochmal hin zurück muss oder so. Aber ich schaue wahnsinnig gern zu oder höre gern zu oder beobachte, was so stattfindet, auch in mir oder eben um mich rum, ohne dass ich da jetzt Einfluss nehmen würde. Außer wenn es jetzt in mir zum Beispiel sehr dunkel würde oder so, würde ich versuchen, da das so zu beeinflussen, dass das wieder anders wird.
Man erzählt mit sozusagen, wenn man sich zum Beispiel auf eine Rolle vorbereitet. Kannst du eigentlich überhaupt noch einfach so, sag ich mal, lesen? Ohne dass sofort Kopf, Herz, Körper, weiß ich nicht, alles anspringt?
Macht das nicht bei jedem beim Lesen? Also ich dachte, das gehört dazu. Dass das was auslöst in einem. Wenn das berufliche Texte, wenn das Drehbücher sind oder ein Roman, der mir geschickt wird, der bearbeitet werden soll in ein Drehbuch oder ein Stück, dann lese ich das schon mal anders. Na klar, dann gucke ich, wo gibt's denn da einen Anknüpfungspunkt oder kann ich mir vorstellen, das zu verkörpern oder will ich mich damit umgeben und so oder was wäre denn meine Idee dazu? Wie kann man denn daraus jetzt was extrahieren? Also das wird dann schon analytischer. Aber wenn ich zum Vergnügen lese, lese ich nur die Geschichte. Ich freue mich dann schon manchmal auch über die Art des Formulierens, also die Art der Sprache, die benutzt wird und frage mich natürlich auch, warum jetzt genau zum Beispiel die Sprache von Mariana Lecki mit mir was macht. Wieso geht das, dass diese Sätze irgendwie so ausfaden oder dass ich sie so lese? Sie bleiben halt einfach schweben. Manche Dinge werden eben auch da nicht gelöst. Ich glaube, das ist das dann, was mir gefällt. Dass sie immer sowas antippt und sagt, da könnte man mal gucken. Aber wenn man nicht will, muss man das auch nicht. Oder so. Und das gefällt mir. Also so darüber denke ich schon nach manchmal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich gerade lese, jetzt kommen wir dann zurück, ist zum Beispiel Cynthia Fleury, Hier liegt Bitterkeit begraben, über Ressentiments und wie man sie beenden kann oder bekämpfen. Ich weiß den Untertitel nicht mehr, aber da bin ich einfach nur damit beschäftigt zu verstehen, was sie sagt, weil es so kompliziert geschrieben ist und sehr gut. Ne? Also weil auch da Schlaglichter rauskommen, wo ich denke, na klar, so habe ich das noch nie gedacht. Aber man braucht ganz lange, um an diesen Punkt zu kommen. Gefällt mir natürlich auch.
Jetzt feiern wir ja 4 Jahre Freigeistern und das Hauptgeschenk ist, Mensch, dass du da bist.
Christine, herzlichen Glückwunsch, echt. Ich finde das so toll, dass es das gibt und dass du das machst.
Ich danke dir. Soll ich dir was verraten?
Erzähl mir.
Als pietistische Pfarrerstochter. Ich finde es selber auch toll.
Ja, super. Ja,
und ich kann's
dazu gratuliere ich dir noch mehr.
Und ich kann es eigentlich fast nicht glauben. Also unser Gespräch ist die 86. Folge.
Wow.
Hammer, oder?
Toll. Das ist ja eine riesen Schatzkiste auch.
Ja.
Ja, schön. So gut gemacht.
Ich danke dir. Ich habe noch eine Frage, ja, nämlich bitte. Weil ja Feierstimmung und mir jetzt auch gleich die Tränen demnächst kommen. Gestern in dem Film war diese, wie gesagt, es geht um viel Geld und die Frage, was macht man jetzt mit dem ganzen Geld? Ja. Also auch die Absurditäten natürlich des Geldes. Aber was macht man damit? Und dann sagt dein Filmpartner, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin traumlos glücklich. Und das finde ich total schön, weil das habe ich noch nie gehört. Mhm. Wunschlos, ja, traumlos kannte ich einfach nicht.
Mhm. Schön, ja.
Wie ist es bei dir?
Wunschlos, traumlos? Ich würde nicht behaupten, dass ich glücklich bin. Nee. Das ist mir auch zu groß, ist mir auch zu euphorisch. Das kann man gar nicht.
Na, da haben sich ja jetzt die Richtigen getroffen.
Nee, das geht mir nicht. Das ist mir zu viel.
Du würdest nicht sagen, dass du glücklich bist?
Nee. Das geht in Momenten, dass ich merke, boah, jetzt bin ich wirklich gerade richtig, richtig glücklich. Also von Glück erfüllt, von Glückshormonen erfüllt. Also das kann man ja spüren, wenn das so kommt. Auch darin liegt ja immer eine kleine Trauer, weil man weiß, das geht vorbei, das kann nicht ewig dauern und so. Das ja. Ich glaube, ich bin so zufrieden, wie man in der Lebensmitte so sein kann mit all den Fragen, die sich da stellen und all den Veränderungen, die da kommen. Das ist schon auch eine sehr unsichere Zeit, aber weil ich ja gerne zugucke und beobachte, glaube ich, komme ich da ganz gut durch. Also hoffe ich zumindest. Hm.
Du weißt ja, ich bin ja jetzt ein Euphoriebündel. Ja, also weiß. Bin ich überglücklich.
Du bist überglücklich, ja, das ist auch toll.
Ich danke dir sehr.
Ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Das war die 86. Freigeistern-Folge. Das war die Jubiläumsfolge. 4 Jahre Freigeistern. Das war darum Jubiläumsgeistern. Das Gespräch mit der Schauspielerin Sandra Hüller. Was für ein Fest. Was für ein Geschenk. Ich danke mehr, als ich sagen kann. Und ich danke euch fürs Zuhören bei Jubiläumsgeistern und für euer Zuhören in den vergangenen 4 Jahren, für euer Dranbleiben, für euer Interesse, für eure Offenheit, für eure Neugierde, für eure Verbundenheit. Auch davon, von euch, fühle ich mich und bin beschenkt. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und bitte schaut doch bei Instagram vorbei. Da gibt es hoffentlich auch den einen oder anderen Jubiläumsjubel. Wir hören uns in 2 Wochen wieder am nächsten Freigeistern-Donnerstag am 18. Juli. Dann wieder zu einem neuen Lesen und Lesen lassen. Bis dahin und überhaupt wünsche ich euch Zuhör- und Leseglück. Ich wünsche euch Worte, die euch tragen und trösten. Ich wünsche euch Sätze, die euch beschützen und beflügeln. Ich wünsche euch Buchbegegnungen, Menschenbegegnungen. Damit gilt, am Anfang war das Wort, am Anfang bleibt das Wort. Am Anfang war die Kraft, am Anfang ist die Kraft. In diesem Sinne, auf die Anfänge und aufs Weitermachen. Feiert Freigeistern, feiert uns und feiert dabei bitte auch immer euch. Tschüss.